Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 20. Januar 2025. An diesem Wochenende ist eine Tonnenlast von meinen Schultern gefallen. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Wochen habe ich wieder mal einigermaßen ruhig geschlafen, keine schlaflosen Nächte, sondern ein unbeschwertes Aufstehen am Morgen. Was ist der Grund? Ja, die Albisgütli-Tagung der Zürcher SVP am letzten Freitag, sie ist nun gemeistert, sie ist überstanden, sie ist bewältigt. Denn zum ersten Mal seit 36 Jahren ist nicht Christoph Blocher der Gründer und die prägende Figur dieser wichtigsten politischen Veranstaltung der Schweiz als Hauptredner in Erscheinung getreten, sondern ich hatte die Ehre, ich hatte die Bürde, als Nachfolgeredner aufzutreten. Wobei, was heißt er als Nachfolgeredner? Ich meine, ein Nachfolger. Blocher ist eine Figur aus einer eigenen Stratosphäre. Ich habe das in meiner Ansprache auch gesagt. Er ist der bedeutendste Schweizer Staatsmann seit dem Zweiten Weltkrieg. Und in diese Fußstapfen kann man gar nicht treten, weil die sind so groß. Und wenn du dir das überlegst, das ist wie wenn du an einer Felskante, wo es für ein paar tausend Meter runtergeht, wo du da runterschaust. Nein, man muss das anders machen, man muss das anders prägen. Aber ich glaube, es ist gut angekommen und es ist gut gelungen. Jetzt dieser Übergang, das Format hat sich kaum verändert. Es gibt zwei Hauptreferenten, eben den Exponenten der SVP, diese Rolle durfte ich übernehmen, und auf der anderen Seite die prominente Gegenrednerpersönlichkeit, diesmal Bundesrat Asylminister Beat Janz von der Sozialdemokratischen Partei. Das ehrt ihn, dass er da in die Höhle der Zürcher Löwen, wie er selber sagte, gekommen ist. Das haben sich auch nicht alle getraut, aber das ist eben wichtig. Rede und Gegenrede, das ist die Demokratie der Schweiz. Keine Cancel Culture, man streitet miteinander, aber man redet miteinander. Das ist die Essenz des Albisgütli. Worüber habe ich gesprochen? Ich habe das Thema natürlich der Unabhängigkeit und der Neutralität in den Vordergrund gestellt gegen diese unseligen EU-Verträge, aber ganz wichtig auch, und das ist man sich, dessen ist man sich vielleicht nicht ausreichend bewusst, zum Teil vielleicht auch nicht immer in den Kreisen der SVP, wie wichtig die schweizerische Neutralität ist. Und wenn du heute für die Neutralität einstehst, für die bedingungslose, dann wirst du angeprangert, selbst in bürgerlichen Kreisen musst du dich davor führen und anpflaumen lassen, ja, das ist da der Putin-Freund oder irgend solche Begriffe und solche Floskeln werden dann da herumgereicht, und das zeigt, dass das Thema Neutralität nicht mehr verankert ist in der DNA, in der bürgerlichen DNA unseres Landes, und umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, die Neutralität ist nicht nur das wichtigste Schutzinstrument für die Schweiz, sozusagen der Schutzschild von unserer Sicherheit, ist eben auch der Schutzschild unseres Wohlstands. Und ohne Neutralität ist die Schweiz nichts mehr wert, bringt sie keinen Nutzen mehr fürs Ausland. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn die neutrale Schweiz, die ist wichtig für die Welt, weil es braucht diesen weißen Flecken auf der Landkarte, wo sich etwaige, wie heute natürlich zu beobachten, sehr gefährliche Kriegsparteien dann auch wieder begegnen können und Frieden schließen können. Und wer, wenn nicht die Schweiz, kann die Welt noch retten, wenn es eben nichts mehr gibt, keinen weißen Flecken mehr? Dann kann man auch nirgends mehr einen Ort finden, an dem sich eben die Kriegsparteien begegnen können. Und wenn die sich nicht begegnen können, ja, dann kriegen sie weiter, bis einfach einer nicht mehr aufsteht. Und das ist die ganz große Gefahr, und beziehungsweise das ist der ganz große Nutzen, den die Schweiz da stiften kann. Und solange sie diesen Nutzen stiftet, ist sie für die Welt wertvoll, nimmt man Rücksicht auf die Schweiz. Und zweitens, die Schweizer sind als neutrale Vertreter eines eben neutralen Staates für niemanden eine Bedrohung. Sie sind kein Feind. Das heißt, die Angriffswahrscheinlichkeit sinkt natürlich, aber sie können eben auch auf der ganzen Welt Geschäfte machen. Und das ist nichts Verwerfliches, das ist nichts Anrüchiges, das ist die Grundlage unseres Wohlstands und das ist auch die zwingende Notwendigkeit unserer staatlichen Existenz als Land, das von Natur aus sehr arm ist. Und darauf habe ich hingewiesen und das war die ganz entscheidende Botschaft an dieser Albis-Gürtli-Tagung. Ich habe es gesagt, das ist die wichtigste politische Veranstaltung unseres Landes, gegründet vor 37 Jahren durch Christoph Blocher, der sich diese Tagung auf den Leib geschnitten hat. Er hat hier als Hauptredner 36 Jahre lang das Geschehen geprägt, weit über die Kantonsgrenzen hinaus. Aber eben im letzten Jahr hat er seinen Rücktritt erklärt. Irgendwann einmal sei genug und ich durfte Nachfolge eben gewissermaßen hier antreten. Ich bin angefragt worden und habe das sehr gerne gemacht. Aber ich sage Ihnen, hier, da ist mir also wirklich eine schwere Last von den Schultern gefallen. Große Herausforderung und auch große Absturzgefahren und Absturzrisiken natürlich, selbstverständlich. Und gerade auch die SVP ist natürlich eine kritische Partei. Und wenn du 36 Jahre lang einen Christoph Blocher da als Referenzpunkt gehabt hast, ja, da musst du dich sehr warm anziehen und früh aufstehen am Morgen, wenn du da einigermaßen mithalten willst. Aber wir stehen ja auch früh auf am Morgen hier bei Weltwoche Daily. Was sind die großen Themen des Tages? Ja, Postengeschacher nach dem Rücktritt von Viola Amherd, Rückzug von Gerhard Pfister. Sehr überraschend, der Parteipräsident hat sich zurückgezogen. Und wenn ich da jetzt etwas in die Runden und hinter die Kulissen hineinhöre, dann gibt es da sehr viel Skepsis, was die offizielle Begründung angeht. Gerhard Pfister sagt, er sei ein Animal Politik, aber dieses Bundesratsamt gefalle ihm nicht, das sei nichts für ihn, er sei dazu streitfreudig, zu diskussionsbereit und da müsste er sich zu sehr verstellen. Ja, allein mir fehlt der Glaube. Es klingt schön, es klingt ja sogar noch halbwegs überzeugend, aber ich glaube, da müssen andere Gründe vorliegen, denn Gerhard Pfister ist ein Politiker, der, wenn der Eindruck nicht täuscht, und da bin ich also nicht der Einzige, der diesen Eindruck gehabt hat, der mit jeder Faser seines Körpers im Grunde dieses Amt angestrebt hat. Und ich kann Ihnen sagen, jeder, der im Bundeshaus nicht freiwillig abtritt, der im Bundeshaus da eine einigermaßen, sag ich mal, beflissene Rolle spielt, der oder die strebt nach einem Bundesratsamt. Das ist gewissermaßen die höchste Trophäe, das ist das höchste Amt. Und wenn Sie politisch aktiv sind, ja, dann ist das auch der Ort, wo Sie natürlich sehr stark wirken können. Vielleicht nicht mit exekutiver Gewalt, aber Sie haben natürlich immer ein Podium. Sie können großen Einfluss ausüben. Und das ist in der Schweiz eben eine wichtige Macht, die Macht des Wortes, die Macht auch des Amtes gewissermaßen. Und das strebt jetzt einfach jeder an, der im Bundeshaus da nicht einfach nur gewissermaßen aus reinem Pflichtbewusstsein dort ist und weil es einfach nicht mehr anders geht. Also die meisten sind da für diese Entwicklung, für diese Karriereoption, für diese Laufbahn, für dieses Amt, für dieses Pöstchen gewissermaßen. Und Gerhard Pfister stellt sich einfach die Frage, ja, was ist denn da letztlich das Thema? Möglicherweise hat er festgestellt, dass sein Rückhalt in der Partei kleiner ist, als er gedacht hat. Man muss auch wissen, wenn Sie Bundesrat werden wollen, dann wird natürlich Ihr ganzes Leben unter das Elektronenmikroskop da geschoben und Sie werden also in der Öffentlichkeit gnadenlos durchleuchtet. Dem wollen sich auch nicht alle aussetzen. Also auf jeden Fall, wie auch immer, im Resultat die Begründung, ja, da mag man seine Skepsis durchaus als berechtigt empfinden. Nein, aber es geht hier einfach jetzt darum, dass natürlich die Karten noch einmal neu gemischt werden. Pfister war sicher einer der Favoriten. Nicht dabei auch Benedikt Würth. Der hätte einfach sagen können, es ist ja schon eine St. Gallerin im Bundesrat. Das wird dann eben nicht so begründet. Auch da werden irgendwelche anderen Erklärungen beigezogen. Auch Fraktionschef Bregi hat gesagt, meine kleinen Kinder, sie sind noch zu klein. Ich kann noch nicht antreten. Das wäre der falsche Zeitpunkt. Mit anderen Worten, er hat gemerkt, es wäre noch viel zu früh. Da muss man die Kinder nach vorne schieben, gewissermaßen als Plausibilitätsverstärker. Wie auch immer, es gibt jetzt da ein Gerangel und vielleicht ist da der Martin Gandinas, der frühere Nationalratspräsident, in einer Pole-Position, ja, schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall kann ich mich nicht an einen Satz erinnern, an einen politischen Satz, der hängen geblieben wäre von Martin Gandinas. Aber vielleicht ist das ja auch die beste Ausgangsqualifikation. Insgesamt zeigt Ihnen diese Kulissenschieberei hier natürlich auch etwas das Elend der Bundespolitik. Am Ende geht es eben ums Pöstchen, geht es ums Ämtchen, geht es um die Karriere. Und der steht am besten da, der am wenigsten sagt. Wer nichts sagt, kommt überall gut an. Aber das kann ja nicht der Sinn der Politik sein. In der Politik geht es ja auch darum, Positionen zu beziehen und eben auch ganz klar den Leuten aufzuzeigen, was man will. Und das ist eben auch das Problem einer Partei wie der Mittepartei. Aus meiner Sicht, da sind so viele verschiedene Positionen möglich, da ist gar nicht klar, für was diese Partei eigentlich steht. Das wird dann in den Medien immer etwas hochgejubelt, aber das Gegenteil wäre eigentlich richtig, denn Parteien sollten Partei ergreifen für etwas und nicht einfach für alles, damit sich die Politiker alle Optionen offen halten. Die FDP, die Freisinnigen, die reiben sich jetzt natürlich die Hände, rufen die bürgerliche Gegenrevolution aus und ja, eben ergötzen sich gewissermaßen etwas am Chaos in der Mittepartei. Ja gut, viel kleiner ist das Chaos in der FDP nicht, meine Damen und Herren. Auch da hat sich der Parteipräsident Thierry Burkhardt für höhere Weihen angemeldet, jetzt beim Ständerat. Das mindert seine Durchschlagskraft als Parteipräsident. Also auch da geht das Karrieredenken in die nächste Phase über. So groß sind da die Unterschiede nicht. Dann häufen sich die Nachrichten über den Asylnotstand in der Schweiz. Ganz vorne dabei die NZZ am Sonntag. Da musste ich schmunzeln, denn die NZZ hat nun in den letzten 20 Jahren also alles gemacht, publizistisch, um das Thema Asylnotstand, Asylproblem unter den Teppich zu wischen. Sie hat jeden kritisiert. Sie hat vor allem die SVP kritisiert, die auf diese Missstände seit vielen Jahren hinweist. Und jetzt schminkt sich da diese Zeitung das Thema gewissermaßen selber an, mischt und drängt sie sich da nach vorne. Ja gut, das ist eben positiver Opportunismus, könnte man sagen. Lieber Opportunismus zum Richtigen als Sturheit im Falschen. Aber trotzdem, es hat natürlich ein ziemliches Geschmäckle, wie sich jetzt diese NZZ das da gewissermaßen anverwandelt, dieses Thema des Asylnotstands. Und es ist herausgekommen, das ist der Kern der Berichterstattung, dass nach dem Kanton Aargau und Luzern auch der Kanton Zug den Asylnotstand auszurufen gedenkt, weil die Zustände einfach nicht mehr haltbar sind, weil man die Infrastrukturen nicht mehr hat. Und da sehen Sie jetzt eben auch den Grundfehler der schweizerischen Asylpolitik seit vielen Jahren. Anstatt diesen Asylstrom abzuwehren und zu sagen, nein, man kann nicht kommen, das ist nämlich wichtig hier, die Willensbekundung und dann auch die konsequenten Rückschaffungen, gar nicht erst ins Land hineinlassen, hat man die Empfangsinfrastruktur, die Willkommensinfrastruktur ausgebaut, mit dem Resultat, dass immer mehr kommen und das reicht jetzt hinten und vorne nicht. Was mir noch aufgefallen ist, die Aussage des SVP-Regierungsrats Galati im Kanton Aargau, er hat etwas ganz Merkwürdiges gesagt, also er wird so zitiert, vielleicht hat er das auch gar nicht gesagt, aber so wird er zitiert, er sagt, ja, wenn das Asylsystem crasht, dann crasht es halt. Also ich bin etwas, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin etwas befremdet, könnte man sagen, über diese fast schon achselzuckende Leichtfertigkeit, über diese frivole Geringschätzung, die da dem Thema gegenüber an den Tag gelegt zu werden scheint. Von einem Regierungsrat, gerade SVP, wäre ja zu erwarten, dass er sich mit aller Kraft dagegen einsetzt. Und wenn du das so auf die leichte Schulter nimmst und sagst, ja, da crasht's halt, damit setzt du ja auch ein ganz falsches Signal, so als ob das im Grunde gar nichts Spezielles wäre. Ja gut, dann haben wir halt Schalterschluss mal an einem Donnerstagnachmittag. Wo ist das Problem? Das ist der falsche Auftritt, denn dieses Problem ist gravierend für die Schweiz und es ist auch eine ziemlich arrogante Haltung gegenüber den Leuten, die das eben diesen Asylnotstand, diese Asylmisere ausbaden müssen. Und zwar nicht nur die Staatsbeauftragten da, die Kantonsangestellten, sondern auch die Bürger und Bürgerinnen und Kinder und Schüler, die darunter zu leiden haben, dass eben all diese leider sehr oft überdurchschnittlich straffälligen Asylbewerber in der Schweiz sind. Und das einfach als Nichtproblem hier zu deklarieren, das ist eine ziemlich überhebliche Haltung eines gut bezahlten Berufspolitikers. Schweizer Armee. Immer mehr Managementfehler kommen da an den Tag, auch heute Morgen wieder im Tagesanzeiger. Debakel mit den neuen Drohnen. Am Wochenende haben wir gelesen, jetzt wird auch die Beschaffung der neuen Funkgeräte viel teurer als geplant. Es gibt noch andere IT-Debakel, die da im Hintergrund motten und wüten. Das ist natürlich sehr peinlich für den Armeechef Thomas Süssli, der ja ein IT-Spezialist ist und als solcher geholt wurde. Insgesamt gibt diese Armee ein schlechtes Bild ab und das ganze Problem wird noch verschärft dadurch, dass die Verantwortlichen, insbesondere die bis jetzt noch im Amt sich befindende Wehrministerin Viola Amherd und auch ihr Armeechef Süssli, anstatt die Armee entschlossen zu stärken und nach vorne zu bringen, rennen sie jetzt in Richtung NATO, planen sie die NATO-Unterwerfung und das wäre dann natürlich der nächste Sargnagel für die schweizerische Neutralität. Das wäre das Dümmste, was man machen kann, sich jetzt dann noch mit der NATO verbinden und verbünden und das dann noch offensichtlich mit gemeinsamen Übungen, solange man noch gar nicht direkt angegriffen ist von einer anderen Militärmacht. Das ist der große Denkfehler. Wenn die Schweiz tatsächlich direkt militärisch angegriffen wird, dann ist sie nicht mehr an die Neutralität gebunden. Dann kann sie sich überall behelfen. Aber sicherlich nicht, solange sie nicht direkt angegriffen wird. Und sie ist nicht direkt angegriffen von keinem Land. Und da die Bedrohung Russland als Begründung zu nehmen, dass wir uns der NATO annähern müssen, das macht die Schweiz nicht sicherer, sondern unsicherer, weil wir uns immer tiefer in diese westliche Militärallianz, in diese feindliche Allianz gegen Russland einreihen. Und damit erhöhen wir natürlich das Risiko, dass die Schweiz selber auf die Abschuss Liste kommt. Heute beginnt das World Economic Forum in Davos. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass das WEF natürlich als große Dialogplattform alle reden mit allen über alles, zumindest die Teilnehmer. Das ist immer etwas Gutes, Dialog, Gespräch. Und es spricht auch für Davos, es spricht für dieses Forum, es spricht für die Schweiz, dass dieses Forum einen so breiten Anklang gefunden hat und dass die Schweiz eben ein Treffpunkt von dem ist. Das hat eben auch sehr viel mit der Neutralität zu tun, aber diese Neutralität ist zum Beispiel am letzten Jahr, aber auch davor, auch von den WEF-Verantwortlichen sehr stark relativiert und in Zweifel gesetzt und gestellt worden. Ungeachtet all dessen und ungeachtet aller Kritik ist dieses Forum natürlich eine beachtliche, eine große Leistung, auch der Gründer und des Gründers Klaus Schwab, der es einfach geschafft hat, hier aus einem unscheinbaren Management-Meeting einen weltweit beachteten Anlass zu machen. Egal, was man davon hält. Die schlechte Nachricht oder sagen wir mal die Downside, die Schattenseite, wenn Sie so wollen, das WEF darf nicht überschätzt werden. Also wenn Sie zurückgehen, ich bin jetzt seit etwa 20 Jahren dort dabei, die wesentlichen Prognosen, die am WEF gemacht werden, die treten in aller Regel nicht ein. Ja, im Gegenteil, meistens wird das wahr, was eben genau 180 Grad anders ist. Da sind also so viele Fehlprognosen gemacht worden, man darf es nicht überschätzen. Man sieht an diesem WEF eben auch die Grenzen der visionären Kraft. Das ist also nicht das die Orakelkugel der Weltweisheit. Schöner Artikel in der Sonntagszeitung von Claudia Blumer über Ulrich Schlür, der Herausgeber und Gründer der Wochenzeitung Schweizer Zeit, einem konservativen Organ, das Pionierleistung, publizistische Pionierleistung geschafft hat in der Schweiz. Er ist jetzt 80 Jahre alt geworden, der Ulrich Schlür, wurde natürlich auch aufs Fürchterlichste immer angefeindet, nicht zuletzt von den Tamedia-Zeitungen. Ist eine große Persönlichkeit, habe allergrößten Respekt vor ihm, schätze ihn. Er ist intellektuell einer der stärksten Exponenten der Schweizerischen Volkspartei, vor allem auch außenpolitisch, enorme Geschichtskenntnisse, ein sehr sorgfältiger Mann, präzis, klug, ich würde sagen, weise, auch in seinen Einschätzungen, nicht extrem, nicht übertrieben. Also verdiente Würdigung hier eines sehr klugen Schweizer Patrioten. Und schön, dass das jetzt auch beim Tamedia-Konzern hier gemerkt wurde. Haben wir noch weitere Themen? Ich glaube, nein, meine Damen und Herren, das ist fürs Erste. Ich melde mich gleich wieder zurück dann mit der internationalen Ausgabe hier auf diesem Kanal. Bleiben Sie unbedingt dran. Ich freue mich. Bis gleich.